Als du vor einigen Jahren in diese tiefe Krise gestürzt bist, die du in deinem Buch auch verarbeitet hast, wenn du zurückblickst, wie viel, glaubst du, hatte das damit zu tun, dass du in die Wechseljahre gekommen bist?
Ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun und es war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich in der Zeit mich nach 32 Jahren von meinem Partner getrennt habe und das eigentlich alles darauf geschoben habe, dass ich eben so verzweifelt war, weil ich habe irgendwie keinen Ausweg mehr gefunden, weil ich wusste, es geht nicht mehr mit ihm und ich wusste aber auch nicht, wie es ohne ihn gehen soll. Und da bin ich einfach in eine tiefe Angstkrise gefallen. Und so im Nachhinein jetzt wird mir das bewusst, dass das ganz viel mit dieser hormonellen Veränderung zu tun hat. Ich konnte, also es ging bei mir los, dass ich nur mehr so schlecht schlafen konnte. Und das habe ich natürlich alles auf das geschoben. Und das war natürlich auch ein großer Teil. Aber es war eben auch diese hormonelle Umstellung.
Da werden wir dann im Detail noch drüber reden. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl.
Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Von wegen Pause, erstmals live aus Graz. Ich freue mich wahnsinnig noch dazu, wo ich ja Von wegen Pause mit einer Grazer Firma produziere, was ich ganz großartig finde, auch wenn wir meistens in Wien sind, heute nicht. Heute schauen wir da über die Dächer von Graz und es ist ganz wunderbar. Und auch euch allen, die ihr streamt und zuhört, einen schönen guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr Podcast hört. Wie schön, dass ihr bei Von wegen Pause wieder dabei seid. Ihr habt eine Stimme gehört am Anfang, die euch sicherlich sehr bekannt vorgekommen ist. Und wenn ihr sie seht, dann kennt ihr sie natürlich alle. Ich muss dich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Ich tue es natürlich trotzdem und ich tue es mit einer Frage. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass man deinen komplizierten Nachnamen in Wien anders betont als in Graz. Sag doch mal deinen Namen selbst, damit ich ihn nicht falsch ausspreche.
Ja, also ich habe ja einen Vater und eine Mutter, so wie alle Menschen. Und mein Vater sagt Schischkowitz und meine Mutter sagt Schischkowitz.
Und wie sagst du?
Ich kann mich immer nicht entscheiden. Wenn ich besonders bedeutsam rüberkommen will, sage ich Schischkowitz.
Dann bleiben wir bei Schischkowitz. So wird das in Wien nämlich auch ausgesprochen.
Genau.
Aber ich wurde in Wien gewarnt, dass man deinen Namen hier anders ausspricht.
Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch Von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht wie bei dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Großartiger Gleischischkowitz, schön, dass du da bist. Du bist eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin. Im deutschsprachigen Raum sage ich jetzt einfach mal, nämlich weit über Österreich hinaus. Du hast ja lange auch in Deutschland gelebt und du wirkst immer auch noch lange in Deutschland. Wenn ich jetzt aufzählen würde, wo wir dich überall gesehen haben, dann kommen wir nicht mehr zum Thema. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache es anders. Mehr als 100 TV- und Kinoproduktionen.
Ich glaube 170, oder?
Oh mein Gott, ja. Gibt es da ein, zwei, die dir besonders am Herzen liegen?
Ich mag besonders gern meinen ersten Kinofilm, Zwei Männer, zwei Frauen, vier Probleme, weil das so das war einfach, wenn eine Schauspielerin vom Theater kommt und dann das erste Mal Kino macht und dann Road-Movie und dann mit Heino Ferch, mit dem ich gestern bis 1:30 Uhr nachts Wein getrunken habe, weil er sich auch gerade trennt und auch gerade in einer tiefen Krise steckt. Genau, das war mein erster Kinofilm. Wir sind nach Venedig gefahren. Das war halt auch super toll. Also was will man mehr? Ein Road-Movie nach Venedig, wo man dann im Kriti landet und so wirklich, wenn du vom Theater kommst, wo du eigentlich immer beinharte, handwerkliche Arbeit auf den Brettern der Welt und halt irgendwo wohnst und irgendwie lebst, weil du nicht viel verdienst und dann machst du einen Kinofilm und wohnst, es war der Wahnsinn. Und diesen Film liebe ich nach wie vor total, weil er so mein Start eigentlich, es war so mein Durchbruch. Es war mein Start in die deutsche Film- und Fernsehwelt Und ich finde ihn nach wie vor sehr lustig. Er hat einen total depperten Titel, aber er ist ein wirklich schöner Film.
Aktuell gerade dein wichtigstes Projekt?
Aktuell beginne ich jetzt im August. Ich darf noch nicht sagen, was es genau ist, aber ich steige ein in eine sehr bekannte Serie in Deutschland, in Bayern. Und das bereite ich gerade vor. Und ich komme heute gerade vom Dreh von Ingo Thiel. Das ist eine Samstagabend-Krimireihe im ZDF mit dem Heino. Und bereite vor die Toten von Salzburg. Hier in Salzburg, wie der Name schon sagt.
Da wird auch in Salzburg gedreht, nicht irgendwo anders. Das heißt ja nicht immer, dass es ein Originalschauplatz ist.
Ich habe zum Beispiel Billy Kuckuck, habe ich irgendwie, das spielte in Mainz und ich habe es immer in Köln gedreht.
Eben. Also,
man wird manchmal auch dann
ausgetrickst. Das heißt aber, wenn ich dir so zuhöre, du bist wieder voll in der Arbeit, du bist voll in der Produktion, deine Krise ist überwunden.
Meine Krise ist überwunden, aber es hat gedauert.
Ich komme mal darauf zurück, weil ich dich das anfangs auch gefragt habe. Ich habe mit großem Interesse dein Buch gelesen, beziehungsweise wie ich begonnen habe, diesen Podcast, und ich spreche ja immer mit Expertinnen und prominenten Persönlichkeiten abwechselnd. Mein erster Gast war Uschi Strauß beispielsweise, die Schauspielerin. Und mir war völlig klar, du gehörst da auch hinein. Ich habe nicht gewusst, dass wir live in Graz dann miteinander zu tun haben, aber das finde ich ganz großartig.
Das freut mich.
Und wenn man dein Buch liest, da kommen die Wechseljahre ein paar Mal auch namentlich vor, aber nicht so oft. Aber als jemand, der sich jetzt sehr mit diesem Thema beschäftigt, ist einfach so viel irgendwie so typisch Wechseljahre, was du da beschreibst. Mhm. Aber du hast es auch nicht einordnen können, wie das begonnen hat.
Ich habe es nicht einordnen. Weil es ist wirklich auch die Frage, glaube ich, welche Frauenärztin du hast. Ne? Und ich hatte einen sehr sympathischen homosexuellen Mann, mit dem ich in München, wo ich da 21 Jahre gelebt habe, immer gearbeitet habe. Und ich habe mit dem schon gesprochen drüber, aber ich glaube, er hat vielleicht doch dann weniger Erfahrung, logischerweise, als Mann, als eine Frau. Und ich bin dann irgendwie Ärzten auch immer sehr treu und ich war dann einfach immer bei ihm. Und das war dann, ich habe das schon angesprochen und dann hat er auch angefangen, mir Hormone zu verschreiben. Aber dann habe ich aufgrund der anderen Turbulenzen teilweise vergessen, die zu nehmen, beziehungsweise war dann wieder bei einer anderen Ärztin, die gesagt hat, nein, also man sollte die Hormone ganz anders zusammenstellen und das individuell, was für mich auch Sinn macht, aber dann habe ich mir das individuell ganz teuer von der Apotheke mixen lassen und habe dann irgendwann gemerkt, es ist zu wenig. In dieser Mischung war zu wenig drin.
Das ist ein Klassiker, den du ansprichst, vor dem viele Gynäkologinnen warnen. Mhm. Denn auch mit den Wechseljahren wird inzwischen Geschäft gemacht.
Ja.
Und diese sogenannten Magistralmischungen, oder wie man das korrekt nennt, alle Apothekerinnen, verzeiht mir, die ihr zuhört. Ich glaube, es heißt so. Wenn es nicht ganz genau richtig ist, entschuldige ich mich. Mhm. Also diese extrem extra gemischten Geschichten höre ich immer wieder, auch Warnungen von Gynäkologinnen, da ist viel zu wenig drinnen und es kostet dann ihres Geld. Hingegen die Produkte, die dann wirklich adäquat sind, die sind ja nicht mal teuer.
Ja, genau. Nein, die sind gar nicht so teuer.
Ja.
Es ist dieses, wie heißt es, Uterogast, ne? Utero, wie heißt es? So irgendwie?
Ja, unterschiedliche.
Uterogast? Utrogestan.
Ja, genau. Unser Publikum kennt sich aus.
Genau. Und ja, genau. Also Progesteron und Östrogen.
Ja, aber die Produkte sind an sich nicht so teuer. Und das finde ich ja unglaublich, weil jetzt kommen diese Wechseljahre endlich ein bisschen aus der Tabuzone und zack, wird auch schon versucht, mit denen irgendwie Geschäfte zu machen. Aber was du schilderst, das schildern mir sehr viele Frauen, denen ich gegenüber sitze im Zuge dieses Podcasts, nämlich es ist gar nicht so einfach, die wirklich gute Auskunft zu bekommen. Und ich weiß auch inzwischen ganz klar, warum. Weil die Wechseljahre nicht einmal in der Ausbildung von Gynäkologinnen vorkommen. Die Ärzte wissen es ja auch nicht.
Es ist so schlimm. Und jeder sagt was anderes. Das ist immer auch so verwirrend. Jeder sagt was anderes. Jeder Frauenarzt. Und ich war dann hier, das werde ich nicht vergessen, da war ich im Café Promenade und habe mit meiner Versicherungsberaterin gesprochen und habe auf einmal wieder gemerkt, ich kriege irgendwie so einen Angstzustand. Ja, ich habe sehr mit Ängsten zu tun gehabt, eine Zeit lang. Und dann habe ich zu ihr so gesagt, ich glaube irgendwie, jetzt muss ich was machen, weil es ist Freitag. Ich hatte immer Angst vom Wochenende, wie so viele getrennte Frauen. Es ist immer der Klassiker, wenn du dich trennst, das Wochenende, der Sonntag ist so schwer. Und ich hatte immer ein bisschen Respekt und dann habe ich so gemerkt, und dann habe ich aber selber auf einmal die Idee gehabt, vielleicht sollte ich mal hier in Graz auch einen Frauenarzt, eine Frauenärztin aufsuchen, weil irgendwas vielleicht mit meinen Hormonen schon länger nicht mehr überprüft worden ist. Und dann bin ich hier zum Frauenarzt gegangen, der prompt gesagt hat, also er glaubt jetzt nicht, dass das irgendwie irgendwo in irgendeiner Art und Weise mit den Wechseljahren zu tun hat, meine Angstproblematik. Und er glaubt auch, er nimmt jetzt auch nicht Blut ab, um zu schauen, wie hoch ist mein Östrogen und Progesteron, sondern er würde jetzt ganz allgemein vielleicht mal irgendwie so und so verfahren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es wissen doch alle, dass das zu tun hat mit psychischen auch Zuständen, gerade die Wechseljahre und so. Und das hat er einfach verneint. Und da bin ich dann nie wieder hingegangen und habe dann eine sehr tolle Frauenärztin gefunden über eine Freundin. Und mit der habe ich, die hat was völlig anderes gesagt. Die hat mich sofort genau untersucht, genau geschaut, wie ist dieser Spiegel, und hat mir sofort mehr Progesteron verordnet, weil das einfach total niedrig war, der Progesteronspiegel.
Aber diese unterschiedlichen Auskünfte, nämlich
die
von
machen dich fertig.
Ärztinnen, also ja, von Menschen, wo man denkt, okay, ich vertraue den Expertinnen, ja, das kennen wahrscheinlich auch viele von uns, das ist so und so eine Zeit der Verunsicherung, eine Zeit der Umstellung. Und ja, dann suchst du Hilfe,
ja,
und die Hilfe verunsichert dich noch einmal.
Ja. Ich hatte am Anfang mit der Sheila DeLis zu tun. Mhm. Ich hatte die auch, wir wollten zusammen eine Serie machen über
also
dieses,
die Autorin von Women on Fire, der
genau,
Bibel.
Genau, Women on Fire,
sozusagen.
Die Bibel, also ja, was eigentlich jeder auch lesen sollte, denke ich, um sich mal so eine Grundbildung anzueignen. Mhm. Und mit der Sheila habe ich mich ein paar Mal getroffen, weil wir eben zusammen eine Serie entwickelt haben, die leider dann nichts geworden ist. Aber die habe ich so ein bisschen kennengelernt. Und das war so mein Start in diese ganze Thematik Wechseljahre. Aber die ist dann auch, hat natürlich dann auch, wie ich das dritte Mal gefragt habe, du, was würdest denn du sagen, hat sie gesagt, erkläre bei aller Liebe, geh mal zu deiner Gynäkologin und frag die. Wir sind zwar befreundet, aber ich möchte nicht von all meinen Freundinnen ständig gefragt werden.
Also sonst redet sie über nichts anderes.
Nein, ja, genau. Ich meine, und dann habe ich das natürlich auch sein lassen und so, aber... Genau, das war ganz interessant. Also dieses Buch ist schon so, würde ich schon jeder Frau ans Herz legen.
Ich glaube, es war auch eine Befreiung für viele, weil man einfach mal so viel Informationen bekommen hat, die wir selbst über unseren eigenen Körper eigentlich nicht hatten.
Die man nicht weiß.
Ja.
Und das tut sie so, das erklärt sie auch so lustig, finde ich, mit den verschiedenen Typen. Und also die hat einen guten Zugang, finde ich.
Ja, nicht umsonst hat sich das Buch unfassbar
nicht
viel verkauft.
Nicht umsonst ist sie davon, glaube ich, ja. Da
ja,
muss sie...
Das hat sich gelohnt.
Ja, hat sich wirklich gelohnt.
Aber es war auch für viele sehr hilfreich. Aber was du geschildert hast auch anfangs, ist ja auch eine recht typische Situation, sage ich jetzt mal, für diese Lebensphase. Eine Trennung vielleicht nach einer sehr langen Zeit. In deinem Buch schreibst du auch über das Empty-Nest-Syndrom, wie deine beiden Söhne dann rausgegangen sind. Das kommt so wahnsinnig viel zusammen in dieser Zeit, wo man eigentlich in einer guten Verfassung sein sollte, um es gut zu tragen. Und dann schreibst du, ich habe mal ein Zitat mitgenommen, in den Wechseljahren kommen Gefühle auf, die jahrzehntelang geruht hatten. Welche Gefühle sind bei dir da hochgekommen?
Ja, ich hatte das extrem mit diesem Verlassenheits- und Angstgefühl. Also so, ich habe jetzt dann sehr, sehr gut mit einer ganz tollen Verhaltenstherapeutin hier in Graz das wirklich so ein bisschen auch aufgedröselt, was ist passiert ganz früh, was viele Jahre so weggeschoben war, weil du eben dann dich Kinder bekommst, deinen Job und deine Kinder balancierst und deine Ehe und eigentlich gar nicht so wirklich Zeit für dich selber hast. Und in dem Moment, wo die Kinder das Haus verlassen, haben viele Frauen dann, also eigentlich alle Frauen, auf einmal wieder mehr Zeit für sich und für den eigenen Körper und für, kann man einfach mal nachfühlen, was interessiert mich denn eigentlich so, wenn ich mal Zeit für mich habe, gehe ich vielleicht mal zur Massage oder gehe ich vielleicht mal, weiß ich nicht, fange ich an, ich habe angefangen mit meinem Cousin Tango zu tanzen oder ich gehe in einen wunderbaren multikulturellen Frauenchor hier, also wenn ich da bin, zumindest hier in Graz zu dem Sosama-Chor. Also viele Frauen, genau, wenn du hast dann auf einmal diese Idee, also spürst du überhaupt, wer du bist, wenn du rauskommst aus diesem Hamsterrad? Mhm. Und dann spürst du eben auch, und bei mir fiel das eben zusammen mit dieser Trennung, und dadurch war ich eben damit konfrontiert, wer bin ich eigentlich, ohne dass ich Schauspielerin bin, worüber du dich ja irrsinnig definierst, wenn du so viel arbeitest wie ich, und Ehefrau. Und das ist beides in dem
und
Moment.
Mutter.
Und Mutter. Mutter ist ja nicht weggefallen.
Aber anders geworden.
Aber anders geworden. Mutter hat sich verändert, genau. Und Ehefrau ist weggefallen und Schauspielerin hat in der Krise eben auch nicht stattgefunden, monatelang.
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Frauen nachvollziehen können. Und dieses eben, es beginnt wieder so, dass man Zeit ein bisschen für sich selber auch hat. Mhm. Ich habe ja sehr lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Podcast nenne. Und ich habe diesen Neustart so hineingenommen. Ich habe ja selber so eine radikale Geschichte gemacht nach 32 Jahren im ORF in einer guten Position, aber irgendwann war es dann einfach durch und auch meine Tochter ist im Gröbsten raus und nicht mehr diese Schule machen müssen und so. Im Nachhinein weiß ich auch, ich habe so einen klassischen Wechseljahre-Move gemacht, dass mir das so bewusst war.
Ja. Und das ist ja auch so spannend, weil man dann ja erst draufkommt, wie ein Leben, also wie nochmal eine ganz andere Form von Leben ausschaut, wenn man die alte Form verlassen hat. Aber es tut so weh, es ist so schwer, die alte Form zu verlassen.
Man muss durch was durch und dann wird's gut.
Man muss durch was durch. Man muss aber wirklich durch was durch.
Ja, ist wahrscheinlich unterschiedlich, das trifft auch alle unterschiedlich.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube schon, dass es ja auch, es körperlich verändert sich viel, aber auch mental verändert sich viel. Das erzählen ja auch alle. Du hast wahnsinnig offen oder du sprichst sehr offen darüber in deinem Buch auch geschrieben. Jetzt sind das immer noch ein bisschen so Tabuthemen, auch über psychische Probleme. Wie waren die ersten Reaktionen darauf? Also nur positiv oder haben da manche auch gemeint, warum erzählt ihr uns das?
Ja, also von meinen, also Freundinnen und Leserinnen war es nur positiv, oder Leserinnen logischerweise, aber ich habe sehr viel insgesamt Reaktionen bekommen, wo die Leute gesagt haben, danke, 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 dass jemand, der prominent ist oder in der Öffentlichkeit steht, darüber spricht. Und so erlebe ich das auch in der Öffentlichkeit, also ich erlebe das mit meinen Kolleginnen und so, wo eigentlich jede zweite sagt, oh Aglaya, ich war auch in einer totalen schweren Krise. Aber die haben das sich entschieden, nicht öffentlich zu machen, weil es natürlich die Gefahr ist, dass du sagst, okay, die hatte mal Probleme, wer weiß, ob man mit der noch kann und so. Und ich merke aber jetzt, sobald ich wieder so gut arbeite, wie jetzt bei meinen ganzen Filmen und bei meiner neuen Reihe, sobald die Leute sehen, du bist gut drauf und funktionierst und bist in deiner Kraft, vergessen sie das auch wieder.
Aber ein gewisses Risiko, dass du vielleicht ein unter Anführungszeichen Problemfall werden könntest, ist
gegeben.
Ja, das
ist natürlich, genau. Und das hat mich auch lange Zeit beschäftigt. Ich hatte auch große Angst, dass die Leute dann sagen, ah, die Šiškovič, das weiß man nicht genau, was mit der los ist und so. Aber ich habe jetzt in Köln gearbeitet und in Hamburg und ich habe gemerkt, bis dahin hat sich teilweise gar nicht rumgesprochen. Also die ÖsterreicherInnen haben das schon mehr mitbekommen, weil ich hier einfach auch bekannter bin oder die GrazerInnen sowieso, die sprechen mich dann in der Straßenbahn, dann ist es so süß. Die sagen, Frau Šiškovič, letztes Mal am Bahnhof, hat sie gesagt, na Frau Šiškovič, also ich habe jetzt letztens das Interview in der kleinen Zeitung gelesen und wir Grazer, wir sind froh, dass es Ihnen wieder gut geht.
Das ist schön.
Das war so süß. Und ich meine, die GrazerInnen haben es teilweise ja wirklich auch mitbekommen, weil ich hier ja, meine Freundin Natascha ist da, ich war ja immer mit ihr in der Amur um 7 Uhr in der Früh, weil ich so Panikattacken. Und das hat in der Mur am besten funktioniert. Da habe ich mich abgekühlt.
Eisbaden.
Und im Kumberger See. Kann ich jedem sehr empfehlen. Kumberger See ist...
Ja, Eisbaden soll sehr gesund sein. Ich schaffe es noch nicht ganz.
Nein, das schafft man auch nicht. Jetzt denke ich mir, um Gottes Willen, wenn ich an der Mur vorbeigehe.
Machst du nicht mehr. Ist keine Gewohnheit. Es gibt ja Menschen, die sind jetzt dann zur Gewohnheit geworden.
Nein,
und das ist ja auch
schon
sehr gesund.
Also wenn ich jetzt an einem See bin und so, würde ich schon... also ich finde das schon... an und für sich einen schönen Prozess, Eisbaden zu gehen. Aber ich würde es jetzt nicht mehr freiwillig in der Mur machen. Madonna.
Ja, und hilft, macht ja nichts.
Ja, damals hat es geholfen.
Ja. Du hast deinen Beruf angesprochen und da habe ich ein anderes Zitat aus einem Buch. Kein anderer Beruf ist unerbittlicher in Sachen Älterwerden, schreibst du. Das erzählen ja alle Schauspielerinnen.
Ja.
Weil beruflich wird es für Frauen nicht leichter in dieser Phase, egal in welchem Job, aber bei Schauspielerinnen natürlich ganz besonders. Aber du bist wieder sehr viel am Drehen. Also
das geht
offensichtlich.
Ja, na, es ist so lustig, weil jetzt ist es so, dass die Leute immer auf dich zukommen und sagen, gut schaust du aus. Ja, als ob es ein großes Wunder wäre.
Da steckt was
Früher waren sie, gut schaust du aus. Aber jetzt sagen sie, gut schaust du aus. So von wegen, was machst du denn, obwohl du schon so alt bist, schaust du noch halbwegs gut aus? Da denkt man sich schon immer so, oh. Aber ja, das ist ein Riesenthema. Also,
es gibt ja auch gar nicht so viele Rollen für Frauen in diesem Alter, weil wenn wir dann ganz alt sind als Frauen oder wenn Schauspielerinnen ganz alt sind, dann gibt es ja wieder mehr Rollen.
Ja, zwischen Mutter und Oma. Mhm. Aber ich habe gerade eine Oma gespielt. Fred gehört, die Andrea Sawatzki zum Beispiel lehnt es ab, Omas zu spielen. Aber es ist schwierig, wenn du nichts, es ist auch schön, eine Oma zu spielen. Es ist ja, es gibt ja auch jüngere Omas. Und es
ich wollte gerade sagen.
Total super jung, also was heißt, es muss ja auch gar nicht jung sein, die Oma. Quatsch, aber es ist ein Akzeptieren des Lebensalters, wo man einfach auch gut schon Großmutter werden kann mit 58. Und deswegen spiele ich diese Rollen auch. Und es ist auch wunderschön. Ich hatte so einen kleinen zwei-dreijährigen Spielpartner gestern, dem ich halt immer versucht habe, irgendwelchen Tricks beizuhalten, dass er in seinem Kinderwagen sitzen geblieben ist, obwohl wir 2 Stunden die Szene gedreht haben.
Mit Kindern drehen.
Also immer einfach wieder und so. Aber
ist klar. Ja. Ich war vor ein paar Tagen bei einer Oma-Party.
Nee, wirklich?
Ja.
Oma, oder?
Ich bin Patchwork-Oma.
Du bist Patchwork-Oma.
Das geht gut, kann ich gut nehmen. Also
sehr schön.
Meine Tochter ist 21, das soll noch lang dauern.
Ja, das soll noch
bitte,
lang
bitte.
Dauern.
Bitte, ja. Bitte. Aber Patchwork-Oma ist schön. Aber ich war, eine liebe Freundin von mir ist ganz frisch Oma geworden und dann waren wir so eine Runde cooler Frauen, sage ich jetzt einfach mal. Die einen waren Patchwork-Omas, die anderen waren schon echte Omas und keine war altvaterisch. Und das ist, glaube ich, das Thema, dass dieses Bild irgendwie der Oma, das ist quasi so die Endstation, wo du dann mit den Wollsocken irgendwo sitzt oder so. Das ist ja Gott sei Dank nicht so. Ja, und es wird aber Zeit, dass das auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch im Kino oder so. Und ich kenne ja so unglaublich viele coole Frauen und ich finde ja, manche Frauen werden ja noch viel cooler, je älter sie werden. Also das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
Ja, absolut.
Ja.
Es ist viel spannender, wenn sie älter werden. Also ja, ich bin auch, würde ich sagen, mir selber, was sage ich jetzt, ohne dass das eitel klingt. Also ich würde sagen, ich hatte schon viele Jahre auch, wo ich mich sehr ein bisschen immer im selben Kreis gedreht habe. Dann drehst du Filme und dann bist du mal die Jenny Berlin, dann bist du die Billy Cooking und dann und jetzt bist du setze ich mich mit ganz anderen Dingen auseinander, weil ich einfach nicht mehr den ganzen Tag vor der Kamera irgendwelche Mörder jage oder Ziegenhüte oder ich weiß nicht was. Also ich habe einfach jetzt viel mehr Zeit. Ich lese zum Beispiel viel mehr jetzt, also ich lese Zeitung. Ich habe ganz lange keine Zeitung gelesen, weil ich einfach, wenn du in der Früh um 6 aufstehst und dann kurz Sport machst und dann zum Drehen gehst und dann 14 Stunden drehst, kannst du keine Zeitung mehr lesen. Und dieses Mehrlesen macht mir wahnsinnig Spaß und wirklich auch so ein anderer. Ich unterrichte ja jetzt so viel. Also ich bin ja so, ich komme jetzt gerade vom Unterricht auch mit 7- bis 10-Jährigen und mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten. Also es gibt ja so viel mehr im Leben. Aber wenn du so in diesem Schauspiel Hamsterrad drin bist, dann kannst du das kaum stoppen, um irgendwie überhaupt mal was anderes zu sehen.
Aber ich glaube, das Hamsterrad ist dann auch egal, in welchem Job. Das ist auch so, das ist einfach diese Zeit des Hamsterrads mit Job und Kindern und Ding. Und aus dem kann man nämlich in der Zeit ein bisschen aussteigen, was ja nicht heißt, irgendwie wir müssen ja alle noch müssen länger arbeiten und aber trotzdem, das Hamsterrad so, ich habe 2 Katzen und hatte so eine
ich
coole...
Ich habe auch eine Katze. ich mag eigentlich gar keine Katze, aber ich habe sie und jetzt mag ich sie
ich
total.
Ich liebe Katzen.
Ehrlich.
Ja.
Ich habe ich taste mich auch langsam ran.
Ja, die werden das schaffen, die Katzen. Die ziehen jeden in den Bann. Jedenfalls hatte ich eine coole Tierärztin um die Ecke, und die dann immer so zu mir gesagt hat, da bin ich dann manchmal, wir haben die Katze genommen, als meine Tochter eingeschult wurde und sie lebt immer noch mit uns, was großartig ist. Und dann waren wir da mit der ganzen halben Volksschulklasse und die Tierärztin und die waren alle und sie ist so 10 Jahre älter, glaube ich. Sie sind so jetzt gerade in dieser Primetime des Lebens. Ich verlasse die bald und ich mache dann bald mehr, was ich will. Und ein paar Jahre später hat sie die Horde zugesperrt, hatte ich die Tierärztin nicht mehr um die Ecke. Die ist, glaube ich, dann sehr viel klettern gegangen auch und so.
Ach,
hat
schön.
Sich anders organisiert.
Ja.
Und die hat mir aber zum ersten Mal so gezeigt, einfach diese Lebensphasen.
Ja.
Ja? Und das war natürlich die totale Hamsterradphase in Wirklichkeit.
Ja.
Ja? Und da hast du eben keine Zeit, ein bisschen was für dich zu tun. Und ich versuche auch immer auch in dem Podcast, es gibt ernste Themen und du hast viele ernste Themen selbst gehabt und in deinem Buch beschrieben, aber es geht wohl schön hin, wenn wir es zulassen und wenn wir uns auch ein bisschen drum bemühen, weil man hat sich selbst auch ein bisschen in der Hand, ob das Gas berühmt halb leer oder halb voll
ist. Ja, ne, und es ist so eine Chance wirklich, ich glaube, ich würde es so gern auch den Frauen Mut machen, eben was Neues auszuprobieren, etwas auszuprobieren, was sie noch nicht kennen, also sei es ein Land zu bereisen, sei es, ich fahre jetzt mit meiner Freundin, ich habe es letztes Jahr auch gemacht, mit einem Road-Surf-Auto, also mit so einem Camping, wie heißt das, VW-Bus, einfach los und schau dann einfach, wo wir schlafen. Und ich habe das auch noch nie gemacht, dass ich irgendwas fest gebucht habe und dann dort Urlaub gemacht habe, weil ich einfach ja auch beruflich so viel in Hotels war. Und ich finde dieses einfach drauf losfahren und schauen, was der Tag bringt und wo man bleibt und wo man wo es einen hinzieht, wo man einfach dann die Zelte aufschlägt und also im Bus, kann man ja immer im Bus schlafen, das ist ja so herrlich. Und also so wirklich den Mut haben, rauszugehen aus dem, was man kennt. Das macht, glaube ich, ist so eine Chance zu reifen.
Also ich habe übrigens mit Ilika von Kürte gesprochen für den Podcast, die ja für ihr Buch Alt genug, sehr spannend zu lesen, finde ich.
Ja, das macht
viele Dinge gemacht hat, um sich zu überwinden,
um
einfach zu schauen, okay, geht das jetzt im Alter oder wie challenge ich mich oder wie gehe ich drüber? Und viele Veränderungen, die du in deinem Leben ja auch schilderst von der letzten Zeit, hast du früher Veränderungen auch gern mögen oder ist das was Neues?
Ja, aber ich habe dafür einfach, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil alles so gut gelaufen ist. Ich habe meine Filme gedreht und ich habe meine wunderbare Familie, meine wunderbaren Kinder erzogen. Ich hatte einen guten Freundeskreis. Ich hatte kein Bedürfnis, irgendwas zu verändern, weil eh alles super war. Und irgendwann im Leben kommt meistens ein Punkt, wo es plötzlich nicht mehr so super ist. Also auch nicht bei allen Menschen. Manche gehen straight durch und das ist tatsächlich ein Leben, wo keine großen Einbrüche sind. Aber bei den meisten Menschen bricht irgendwann was ein.
Es
ist eine Krankheit, es ist ein Verlust, es ist eine Trennung, es ist ein Job, den man wechseln muss. Und dann erstmal geht es einem beschissen, aber danach ist natürlich, hat man sich verändert und gezwungenermaßen meistens, ja. Aber man hat sich dann verändert und merkt an sich selber, dass man eigentlich ganz lange Zeit das verpasst hat, auch den Blick weiterzurichten, den Horizont zu erweitern. Und das geht mir jetzt jeden Tag so. Ja. Ich wohne mitten in Graz, ich höre die Straßenbahn, fährt eigentlich gefühlt durch mein Zimmer, weil ich eine Wohnung genommen habe, wo ich nicht so das Alleinsein spüre, weil ich damit mit dieser Trennung so Probleme hatte. Und ich wache jeden Tag auf und denke mir, ich könnte jetzt auch beklagen, dass meine Ehe nicht mehr da ist, etc. pp. Ich entscheide mich aber dafür, das ist ja auch so etwas, was man, dass man wie mit die Gedanken steuern kann, dass sie eben in die Richtung gehen, dass man, ich habe mir halt so Sätze aufgeschrieben, meine Freundinnen müssen immer alle lachen, die hängen teilweise immer noch an meinem Spiegel oder irgendwo, wo ich mir selber diese Sätze sage, also irgendwo hinschreibe, sie wiederhole, um diese Sätze zu denken und nicht andere Sätze zu denken. Und das ist eine Entscheidung.
Ich habe übrigens wirklich das große Glück und die Ehre gehabt, einen Abend auch mit Erika Friemann zu verbringen in ganz kleinem Kreis, die 100 wird heuer.
Ja, Wahnsinn. Das
und
ist
im Café
so
Imperial
großartig.
Ist. Und
wie toll.
Wir konnten uns wirklich mit ihr gut unterhalten.
Echt?
Und die hat halt, die sagt halt diese großartigen Sätze und das eine Buch heißt ja auch so, mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Und seitdem ich diesen Satz gelesen habe, wenn mal so ein Morgen nicht so super ist, dann denke ich an diesen Satz, weil es gibt so richtig tolle Sätze und ich glaube, ich hätte so einen Satz mit 30 Jahren belacht.
Ja,
ich
natürlich.
Hätte den als irgendein esoterisches
natürlich.
Irgendwas abgetan. Inzwischen kann man sehr viel mit solchen Sätzen auch anfangen.
Ja, schreibt man sie selber
inzwischen. Oder man schreibt sie selber. Aber ich glaube, es ist wichtig auch, weil wenn man mitten in so einer Krise steckt, dann glaubt man ja manchmal, okay, wo ist der Ausgang? Ich sehe den gar nicht mehr. Und ich finde es sehr wichtig, dann immer von Menschen zu hören, die auch durch Krisen gegangen sind, nicht vergessen zu denken, es wird den Ausgang geben und man kommt da irgendwie auch raus. Ja, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Du hast deine Freundinnen immer wieder erwähnt, auch in deinem Buch kommen die sehr oft vor. Ich bin auch so ein Freundinnenmensch. Deine Freundinnen sind sehr wichtig, auch im Austausch. Und jetzt komme ich nochmal so auf dieses Kernthema auch der Wechseljahre. Ich habe eine Freundin und gesagt, wir sind so Wechseljahr-Buddies. Ja, so wir schreiben, hast du das auch? Aha, okay, wie ist das bei dir? Aber manchmal hat man das Gefühl, dass das auch Dinge sind, auch wenn man großartigen Partner an seiner Seite hat, die der gar nicht so nachvollziehen kann, weil das ja Dinge sind, die Frauen oft besser verstehen. Kannst du dich mit deinen Freundinnen auch auf einer anderen Ebene da austauschen, die vielleicht mit deinem Mann schwieriger wären?
Ja, also natürlich. Also man kann sich mit dem Mann, glaube ich, nur begrenzt über diese Veränderung unterhalten. Sie bemühen sich, aber es ist also... Nein, ich darf es nicht verallgemeinern.
Also wir haben hier ein paar Männer im Publikum.
Ich verallgemeinere es. Aber es ist toll, dass Sie heute da sind, wirklich. Freue ich mich sehr, sehr besonders darüber. Also ich habe einen Mann auch, der sehr, also oder einen Ex-Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Eigentlich müsste ich Ex-Mann sagen, aber man will es ja immer nicht so ganz auch dann wahrhaben und aussprechen. Aber es ist mein Ex-Mann, der jetzt nicht so, also ich würde sagen, seine herausragendste Eigenschaft ist nicht unbedingt, sich in eine Frau einzufühlen.
Können wir das ein bisschen vielleicht auch auf die meisten Männer, glaube ich, umlegen, oder?
Es ist ein cooler Mann, es ist ein toller Mann und ich bin froh über diese 32 Jahre. Ich war so lange mit ihm zusammen wie du mit dem ORF, ist auch lustig. Und
ein bisschen andere Art von
Beziehung. Und ja, also ich kann, also meine Freundinnen haben mich durch diese Krise getragen. Und ich hätte nicht gewusst, wie ich es ohne diese Frauen an meiner Seite geschafft hätte. Und das ist schon etwas, was bleibt. Und ich wäre jetzt auch, ich habe jetzt letztens mit dem Geschäftsführer vom Molden Verlag mich getroffen, weil ich ja nochmal ein Buch auch Lust habe zu schreiben. Und wir haben so überlegt, ob das vielleicht auch das Thema haben wird. Mhm. Ja, also diese Frauen, Beziehungen, die ich, Freundschaften, die ich hatte und habe, die so dermaßen, also ohne die eine Freundin hätte ich mich nicht getrennt, die gesagt hat, immer wenn du nach Hause fährst von unseren Urlauben, fängst du an zu heulen und sagst, du hast so Angst. Es kann nicht sein. Und viele Frauen, glaube ich, haben auch so das Gefühl, ich muss das so akzeptieren, weil man kann nun mal nicht alles haben. Ich bin zwar sau unglücklich mit dem Typen und schlafe schon seit 14 Jahren in einem anderen Zimmer und halte es irgendwie alles gar nicht mehr so gut aus, aber das muss ich halt akzeptieren, weil. Und das zu verändern, also da wirklich zu sagen, ich habe den Mut, das zu verändern, das hat bei mir wirklich lange gedauert und das hat die Verena eben mich so, ja, immer wieder gesagt, ich glaube, dass es auch eine andere Form von Liebesbeziehung gibt, als die, die ihr habt. Und ich glaube, dass du dich befreien solltest, um nochmal neu, ja, vielleicht eine neue Partnerschaft zu finden oder zumindest mal zu dir selbst zu finden. Und so. Das hätte ich einfach nicht geschafft ohne sie. Und dann habe ich eine Freundin hier, die heute auch da ist, die auch einen Film über die Wechseljahre gerade macht.
Oh.
Wie heißt der nochmal, Natascha?
Wechseljahre jetzt erst recht.
Genau.
Wann kommt der? Großartig.
Kommt noch in dem Jahr ins Kino. Wechseljahre jetzt erst recht. Die Natascha Schaffer und die hat mich hier in Graz, ohne die hätte ich hier in Graz diesen Wechsel und alleine wohnen erstmal und Ding auch kaum. Ich weiß nicht, schwer geschafft. Ja. Und das hat die Natascha wirklich mit mir das gerockt. Die hat mich da in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt machen wir das und jetzt gehen wir mal das an. Und die hat eine sehr praktische Art und Weise, auch zu sagen, die ist auch gelernte Krankenschwester. Ja, die hat sich auch nicht so einschüchtern lassen von meinem verschiedenen, ich kann das alles nicht. Ja, und die hat mir hier in Graz das wirklich ermöglicht, dass ich so gut hier angekommen bin und so. Und
das heißt, wir werden bald mehr über dich und deine Freundinnen lesen.
Ja, das kann gut sein.
Mein letztes Buch, das ich gemacht habe, ging um Freundschaft.
Wirklich? Das werde ich mir gleich besorgen.
Ich werde es dir schicken.
Ja, gerne.
Weil Freundschaft ist einfach was ganz, ganz Großartiges. Ja. Und gerade in so Phasen, die vielleicht eben Phasen der Verunsicherung sein können, sind Freundschaften natürlich ganz besonders wichtig.
Ja.
Wir kommen langsam ans Ende.
Nein, das kann nicht sein.
Ja.
Ich komme gerade so in Fahrt. Wir müssen noch ganz viel erzählen.
Dann red.
Ja.
Nein, weil was mir nämlich eingefallen ist, ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, wer das war, aber ich frage immer nach dem Menotipp, den werde ich dich dann auch fragen. Und eine meiner Gesprächspartnerinnen in der letzten Zeit hat gesagt, sei dir selbst die beste Freundin. Apropos Freundschaften. Das mit sich selbst umgehen oder auch mit diesem in den Spiegel schauen.
Genau.
Eine liebe Freundin von mir, apropos Freundinnen, die sagt dann immer so, wenn sie in den Spiegel schaut in der Früh, dann hat sie das Gefühl, irgendwie, das ist dieses Gesicht aus der Serie, aber sie ist jetzt die Besetzung aus der letzten Serie, irgendwie, wo dann die Oma schon dran ist oder so. Ja. Es ist ja durchaus schon eine Challenge auch, weil man sich innerlich ja immer noch ein bisschen anders sieht und hat.
Ja, das muss man wirklich lernen, da zu sagen, das ist mein Gesicht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich nicht so krass operieren zu lassen. Also ich finde es schon gut, dass man was macht schönheitstechnisch, weil man ja auch viel machen kann, was einem hilft. Aber dieses Totspritzen der Mimik und der individuellen Ausdrucks vor der Kamera, nicht vor der Kamera, sondern insgesamt, aber auch vor der Kamera
besonders,
finde ich so falsch. weil ich glaube, dass du einfach mit einem Gesicht auch mitgehst, dass das lebt und dass eben auch das Gesicht erzählt ja auch von dem Leben, das du gelebt hast oder momentan noch lebst, deine Lachfalten und deine Trauerfalten vielleicht auch oder wie auch immer. Und das ist so schön und das ist natürlich eine Kunst, die man wirklich lernen kann, sich selber liebevoll anzuschauen, wenn man in den Spiegel schaut und liebevoll darauf zu schauen, dass sich das Gesicht verändert. Und das auch, das ist ja auch das Bild, was wir von außen aufoktroyiert bekommen. Es ist, warum ist es denn schön, wenn keine Falte da ist? Warum ist das denn schön? Es stimmt ja nicht. Aber da musst du natürlich dir auch selber, und da glaube ich, können wir Frauen uns auch total bestärken, indem wir uns auch beraten und sagen, ey, mach doch mal, probier doch mal, ich probiere jetzt gerade mal, ich habe eine 10-jährige jüngere Schwester, die nimmt jetzt immer blaue Wimperntusche. Jetzt nehme ich auch, das finde ich so lustig.
Heute auch?
Ich habe sie jetzt gerade übertuscht, weil ich mir unsicher war, ob sie zu dem pinken Anzug passt, aber dass du irgendwie mal so bei dir selber was ausprobierst, ja, eine andere Haarfarbe, einen anderen Schritt, eine andere Wimperntusche, eine andere Lippenstiftfarbe. Ich finde, ich liebe es, mit Freundinnen einkaufen zu gehen, weil ich wirklich eine gute Farb- und Stilberaterin bin. Ich liebe es, meine Freundinnen zu sehen und zu sagen, ach, kauf doch mal jetzt das, trau dich doch mal die Farbe. Oder da können wir Frauen uns auch so viel helfen und dann mit so einer Lust auch an das, über das Äußere vielleicht auch.
Stützt einen ja zu auch. Dem,
ja, total. Ja. Das stützt einen und macht einem Spaß, wenn man dann einfach eine andere Farbe trägt oder einen anderen Schnitt oder weiß ich nicht. Und darüber dann einfach zu sagen, ey, ich finde mich lustig, ich trage jetzt halt immer Turnschuhe, weil ich gerade eine Meniskus-OP habe, aber irgendwie es ist lustig, auch mit diesem Hosenanzug mit Turnschuhen und ich meine, das machen wir jetzt eh schon lange, aber keine Ahnung, dass man mit den Freundinnen so überlegt, wie kann man sich gegenseitig stilistisch beraten, sodass man vielleicht nochmal auch anders durchs Leben geht, als man bis jetzt immer gewohnt war. Viele sagen, naja, mir steht die Farbe nicht und so.
Na, probier's mal aus.
Oh, dass man das alles ausprobiert. Hm. Ja.
Fällt mir schon noch was ein, was ich in deinem Buch auch gelesen habe.
Ja.
Diese berühmten, du schreibst das, glaube ich, auch so, diese berühmten 5 Kilo zu viel. Also ich spreche auch noch von den berühmten 5 Kilo zu viel. Manchmal denke ich, man sind inzwischen 10 Kilo zu viel.
Ja.
Aber ich esse eh schon viel weniger und das hilft nichts.
Ja.
Kennen wir auch alle. Aber das ist ja auch etwas, womit man Frieden finden muss.
Ja, auch da verändert sich der Körper halt einfach. Er verändert sich. Ja. Ich finde auch dass es auch ganz schön ist, wenn man so ein bisschen auch eine Rundungen hat und eine Körper, also ja, ich mag es bei Männern auch gern. Ich mag das gern, wenn die ein bisschen an Speck auch haben und nicht nur so abge. Also ich brauche keinen Sixpack-Mann, ja, brauche ich nicht. Und so kann man sich's bei sich selber einfach auch, denke ich, akzeptieren, oder? Ja, also,
ja, es bringt ja auch nichts, nur die Unzulänglichkeiten,
auch
die nicht weniger werden,
anzuschauen.
Auch das ist
eben die Frage, wie man es bewertet, warum ist das eine Unzulänglichkeit? Ne? Warum nennen
wir das so?
Die
Besenreißer gefallen mir nicht.
Na gut, die Besen, ja.
Die hatte ich früher nicht.
Da kann man ja nichts dagegen machen. Ja.
Irgendwie, die gehen auch nicht mal weg, wenn man es, also die kommen auch wieder,
ja,
und so, darum lasse ich das gleich.
Ja, aber das sollten wir Frauen auch nicht, also das sollten wir auch in der Sprache miteinander vorsichtig sein oder auch, ich denke da zum Beispiel gar nicht das anzuschauen, also naja, man muss es natürlich, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ich denke,
ich weiß, was du meinst.
Weißt du, dass man auch, ja, die Schönheit, also meine Verhaltenstherapeutin hier, großartige Frau, darf ich für die auch Werbung machen?
Natürlich.
Die Manny Kogler, die sagt immer dann, ja, Frau Schischkewitz, was mögen Sie denn an sich? Und dann sage ich, ja, meine Augen. Dann sagt sie, gut, dann schauen Sie sich in den Spiegel und schauen nur Ihre Augen an. Und schauen sich selber in den Augen und sagen, was hast du für schöne Augen? Und über die Freude, über Ihre Augen, werden Sie auch Freude an anderen Teilen Ihres Körpers finden. Es sind nicht nur die Augen. Und dann gehe ich immer so weiter und so. Also es ist, ja, aber das Schöne ist, es geht tatsächlich, glaube ich, fast allen gleich. Und da können wir uns wirklich viel helfen und ja, also.
Naja, es gibt ja so alte Sprüche, die so doof, aber dann manchmal doch auch so wahr sind. Ab einem gewissen Alter musst du dich einfach entscheiden, Gesicht oder der Allerwerteste. Ich habe mich fürs Gesicht entschieden.
Das ist auch so gemein. Auch das, sollen wir das zitieren? Wir dürfen das alles nicht zitieren. Wir dürfen auch dieses depperte, wie dieses, ich sag's gar nicht, damit ich es nicht zitiere. Aber ja.
Nein, aber so. Sind so die. Wie
ja,
auch
das
immer.
Sagt man bei den Männern doch auch nicht. Man sagt doch auch nicht irgendwie, Ochs oder helfen Sie mir mal noch ein anderes. Also dieses, was ihr bei Frauen immer mit Kuh und Ziege und was bei Männern könnte man dafür doch auch ein Bild finden. Aber wir machen es nicht. Wir benennen es nur bei uns Frauen. Es ist so ein Scheiß.
Nein, wir sollten netter mit uns selbst umgehen. Das ist, glaube ich, absolut etwas, was gar nicht so leicht ist.
Ja, und vielleicht das kann man aber in den Wechseljahren lernen. Ja. Weil wenn man es jetzt nicht lernt, dann rast man leider in den Abgrund, also in den nächsten 30 Jahren. Ja. Man muss es jetzt lernen. Man muss jetzt sagen, ich mag mich und ich finde mich schön und ich lasse mich beraten und ich gönne mir eine whatever, eine Pediküre und ich gönne mir eine neue Frisur.
Ich gönne mir selber was.
Ich gönne mir, ich schenke mir das selber. Ich bin es mir wert. Es sind diese ganzen abgelutschten Begriffe, aber es ist einfach wahr.
Ja, ja.
Dass ich auch mich hinsetze und sage, ich gönne mir jetzt in diesem Café Schwalbennest mit Blick auf die Mur in Ruhe einen Cappuccino zu trinken und nichts zu leisten, sondern einfach nur zu sitzen und zu beobachten. Das ist für mich ganz schwer.
Ja, ist schwer, gerade in Zeiten auch des Smartphones. Ich habe unlängst in den Osterferien, waren wir unterwegs und wir saßen, mein Partner und ich, in der Sonne und daneben saß eine Frau, ungefähr mein Alter oder so, ganz allein. Die hat sich einen riesigen Eisbecher bestellt, das war sein erster schöner Tag und die hat das so richtig genossen.
Genussvoll gegessen.
Und ich habe mir gedacht, das hat die vor 10 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Ja. Und ich setze mich jetzt auch manchmal irgendwo hin. Das
und
isst
einen riesigen Eisbecher?
Natürlich, mit Schlagobers, selbstverständlich.
Herrlich.
Aber das hätte ich alleine nicht gemacht. Und jetzt denke ich mir manchmal, wie schön, dass ich da allein sitze. Mhm. Auch eine neue Erscheinung.
Ja, man muss das lernen. Also ich musste das lernen. Und wahrscheinlich müssen es viele Frauen wahrscheinlich noch eher als Männer lernen. Aber wenn man es mal gelernt hat, geht es einem besser, weil man sicherer im Leben steht.
Ja, oder auch ein gewisses Bedürfnis, auch mal mit sich ein bisschen zu sein.
Ja, wie schön das nämlich sein kann, mit sich zu sein.
Ja, so viele, viele gute Sätze, die so viel bringen. Jetzt machen wir wirklich den Sack zu, aber ich frage dich vorher noch, wenn ich alle frage, da waren eh schon so viele Sachen dabei, trotzdem hast du einen Menotipp, einen persönlichen mitgebracht?
Also mein Menotipp wäre eigentlich,
jetzt bin ich gespannt.
Also nach Rumänien zu fahren.
Aha.
Ja, weil ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich ist das systemisch in meinem Familiensystem, irgendwie muss ich es mal, aber ich finde, das Reisen bringt einen so komplett weg von allem und gerade in den Wechseljahren ist man ja so ständig mit sich, also so sehr verführt, immer zu sagen, oh, jetzt muss ich wieder über mein Gewicht und nachdenken und dann über meine, und für mich sind diese Rumänienreisen, die ich immer wieder gemacht habe, jetzt auch in den letzten Jahren, das ist für mich auch die Konfrontation mit einem Land, das noch komplett anders tickt. Da sind noch Pferde, Fuhrwerke auf der Straße und da ist die Zeit wie so zurückgedreht. Und mich bringt das immer komplett weg aus meinem Hamsterrad, Gedanken, Leistungs. Ich bin sehr leistungsgetriebener Mensch und so. Und da hält immer für mich, steht die Zeit so still in diesem Land, ja, wenn ich da so unterwegs bin. Und dieses Stillstehen der Zeit bringt mich auch weg von meinem ständigen, ja, also was habe ich gerade für Wechseljahrprobleme und wo ist gerade mein Ding? Und das bringt mich in eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt komme ich einfach mehr zu mir. Und das ist so ein unentdecktes Land. Da fahren nicht so viele Leute hin, weil es ja lange Zeit auch politisch so war, dass man da auch nicht gut hinfahren konnte und eiserner Vorhang und ich weiß nicht was, und es gibt da dieses Donaudelta, wo man sein kann. Man kann durch diese wunderbaren auf Dracula-Spuren da irgendwie da durch Transsilvanien fahren. Man kann da diese wunderbaren Klöster besuchen. Man kann einfach wie in ein anderes Jahrhundert eintauchen und das bringt einen so, also bringt mich so auf den Boden und so weg von allem anderen. Da hat man auch kein Handyempfang.
Mhm.
Genau. Und das, dieses Wegkommen von dem Getriebensein, ständig was leisten zu müssen und ständig vielleicht auch zu googeln, was könnte ich noch Besseres machen gegen meine Nasolabial, wie heißt die Falte? Also dieses Wegsein von allem, das bringt mich so auf den Boden. Und das ist natürlich in allgemein, aber es ist jetzt gerade auch in den Jahren, also in diesen besonderen tollen Übergangsjahren, ist, ja, das ist mein Tipp.
Das ist ein sehr spannender, ein super Tipp. Rumänien, Reisen. Ich schließe mich an und sage, ich finde, man sollte Frauen in den Wechseljahren auf Krankenschein das Reisen verschreiben.
Ja, genau.
Das wäre doch was, oder?
Genau.
Beginnen wir ein Volksbegehren. Schauen wir mal.
Ja, das machen wir. Wir beide starten jetzt sofort.
Wir starten sofort. Ja,
mit all unseren Zuschauerinnen.
Genau, in Zeiten der Einsparungen. Sicher wahnsinnig erfolgreich. Aber wir fangen mal an. Liebe Gleier, es hat mich wahnsinnig gefreut. Das war ein super, super spannendes Gespräch. Vielen lieben Dank auch für alle, die heute gekommen sind, live in Graz. Für euch alle, die ihr zuhört, wann immer ihr Zeit habt, von wegen Pause dabei seid, freue ich mich sehr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Kraft und eine tolle Zeit und wir freuen uns auf deine tollen neuen Projekte. Bald kommt was Spannendes, irgendwas mit München oder so?
Ja, genau. Also ich entwickle so eine sprechen. Neue Reihe, wo ich da einsteige. Und jetzt im Mai kommt jetzt auch Mama ist die Bestie auf Servus TV mit der Adele Neuhauser. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Das ist ein sehr schöner Zweiteiler. Ich glaube am 9. Mai können wir nochmal recherchieren.
Und das gehen wir dann in die Shownotes, da können Sie alle auch nachschauen.
Genau. Und ansonsten, ja, also bin ich immer wieder mit unterschiedlichen Projekten auch hier in Graz unterwegs, eben ganz viel auch mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. Ja, also ihr werdet mich, also die Grazerinnen hier, genau, also so schnell wird es mir nicht mehr los.
Ich glaube, das will niemand. Danke dir. Dankeschön.
Okay, danke.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.